Syphilis, Tuberkulose oder Kindbettfieber, das sind heute immer noch schwere Krankheiten, aber sie müssen keine tödliche Bedrohung mehr sein, weil es Medikamente gibt, mit denen sich die Bakterien gezielt behandeln lassen, und zwar Antibiotika. Wir sprechen heute etwas eingehender über Antibiotika. Sie sind unser Tagesthema bei D-Radio Wissen. Vor 70 Jahren wurde erstmals mit Penicillin behandelt, und hier an dieser Stelle soll uns nun vor allem deren Geschichte und ihr Einfluss auf unsere Geschichte, die Geschichte der Menschen interessieren. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Medizinhistoriker Professor Wolfgang Uwe Eckert von der Universität Heidelberg. Guten Tag, Herr Professor Eckert.
Tag, Herr Träger.
Die Entdeckung von Penicillin 1929 und die erste Therapie damit 1941 war nicht der Anfang der Geschichte der Antibiotika. Wann und wie ging es denn Ihrer Meinung nach los?
Ja, das ging schon viel früher los. Man hatte schon im 19. Jahrhundert bemerkt, dass die Entdeckung von Bakterien ja nicht der einzige Weg sozusagen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten sein könnte, und sich auf die Suche gemacht nach Therapeutika. Der erste Versuch von Robert Koch mit dem Tuberkulin 1890 war ein Riesenflop, das ging nicht weiter, aber sehr schnell entwickelte man dann Serumstoffe auf Immunbasis und konnte impfen oder mit Serum therapieren, Emil von Behring. Dann konnte man gegen die Diphtherie was machen und gegen Tetanus, das war vor allen Dingen wichtig im Ersten Weltkrieg. So richtig los ging das mit den Chemotherapeutika 1910 bei Paul Ehrlich. Da gelang zum ersten Mal die Produktion eines synthetischen Mittels, das stärker gegen einen Erreger wirkte als gegen das körperliche Gewebe des Menschen. Das war das Salvarsan.
Ganz kurz an der Stelle, Chemotherapeutika sind also synthetisierte Mittel.
Ja, das sind damals, der Sprachgebrauch damals verstand unter Chemotherapeutika solche Mittel, also die synthetisiert wurden gegen Infektionskrankheiten. Mhm. Heute denken wir eher an Krebstherapie dabei.
Ja.
Dieses erste Mittel war gegen die Syphilis, und das schlug ein wie die Bombe. Das war das Salvarsan, entdeckt vor ungefähr 100 Jahren, also um 1910. Und hatte auch weitgehende kulturelle Folgen. Wenn man nämlich die damals tödliche Krankheit Syphilis nicht mehr befürchten musste, dann bedeutete das auch eine, man kann schon sagen, eine erste sexuelle Revolution, also sexuelle Libertinage war jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr durch die Syphilis bedroht, die man erfolgreich bekämpfen konnte, sondern nur noch durch die Schwangerschaft, die man natürlich nur schwer vermeiden konnte mit relativ schlechten Verhütungsmitteln. Es gab noch andere Bereiche in der sogenannten Chemotherapie, nämlich die Sulfonamide. Die gingen ein breites Spektrum von Infektionskrankheiten, unter anderem auch schon das Kindbettfieber, aber Wundinfektionen vor allen Dingen eingesetzt werden konnten. Dann gab es synthetische Antimalariamittel, die wurden zusammen mit den Sulfonamiden in den 30er Jahren entwickelt, und man hatte auch schon was gegen die Schlafkrankheit. Also Stoffe, die man in der damaligen Phase des Kolonialismus des Europäischen gut einsetzen konnte und auch zur Wundbehandlung einsetzen konnte. Aber diese Sulfonamide waren nicht richtig geeignet, um die klassischen Kulturkrankheiten, also die Tuberkulose zum Beispiel, zu bekämpfen. Und auch bei Wundbehandlungen versagten sie sehr häufig, sodass das im Grunde genommen ein Glücksfall war, dass Alexander Fleming dann Ende der 20er Jahre auf die Wirkung des Penicillium notatum stieß, also des Penicillinpilzes oder des Pinselpilzes, muss man eigentlich sagen, das zunächst gar nicht weiterverfolgte und erst später entdeckte, was ihm da sozusagen in den Schoß gefallen war an therapeutischen Möglichkeiten. Der Zweite Weltkrieg allerdings mit seinen massiven Verwundungen von Soldaten hat die Penicillinforschung und Produktion dann erst wirklich beschleunigt. Und das war die Notwendigkeit des großen, des totalen Krieges eigentlich, die dann zu vermehrten Forschungsanstrengungen führte, bis man in der Lage war, in den frühen 40er Jahren relativ reines Penicillin auf den Markt zu bringen. Und dann wurde das zunächst mal militärisch eingesetzt. Die Invasion in der Normandie 1944 hatte dadurch einen veränderten Charakter, auch für die Soldaten, dass sie schon Penicillin im Gepäck mitführen konnten und zumindest vor Wundinfektionen geschützt wurden, während man in Deutschland im Grunde genommen diese Entwicklung verschlafen hatte und sehr spät erst eingestiegen ist. Man hatte über Geheimberichte aus den deutschen Botschaften in Madrid zum Beispiel Kenntnis von diesen Forschungen, aber die deutsche Produktion setzte viel zu spät ein.
Und wie ging es dann weiter? Nach dem Penicillin war sicherlich kein Stopp.
Nein, das Penicillin musste sich ja erstmal durchsetzen. Und die große Phase sozusagen der Einführung des Penicillins sind dann die 50er Jahre. Die Besatzungstruppen hatten das Penicillin zunächst gar nicht weitergeben wollen an das besetzte Deutschland, die Bevölkerung. Also als sie dann merkten, dass die Syphilis dramatisch durch diese Besatzungssituation zunahm, dann gaben sie es auch an die Bevölkerung. Vorher hatte man das nur sozusagen aus dem Urin von Penicillin-Behandelten praktisch auskochen können, herausholen können. In den 50er Jahren ging es dann massiv weiter und dann kam Penicillin zuerst in Westdeutschland, also in der jungen Bundesrepublik, und dann später, etwas später auch in der DDR auf den Markt, und durchgesetzt hat es sich in den 50er Jahren. Aber es gibt auch Probleme damit. Wir haben nämlich dann in den 70er Jahren spätestens das Problem, dass erstens diese Penicillin, diese Antibiotika zu viel eingesetzt werden, und dann haben die Bakterien eine fatale Wirkung, sie entwickeln Resistenzen. Und ganz besonders dramatisch wurde das, als man solche Antibiotika in der Schweinezucht bzw. in der Fleischtierzucht einsetzte, bei Puten, bei Hühnern und bei Schweinen. Und zwar nicht nur, um Krankheiten zu vermeiden, sondern auch, um das Schlachtgewicht schneller steigern zu können. Da musste man das unterdosiert einsetzen. Das ist das Gefährlichste, was man machen kann bei Antibiotika, sie unterdosiert und zu kurz einzusetzen, dann entwickeln sich Resistenzen. Und mit einem Male ist dieses Geschenk, das uns sozusagen mit den Antibiotika in den Schoß gefallen ist, vertan worden dadurch oder abgeschwächt worden dadurch, dass wir es zu massiv eingesetzt haben. Wir könnten heute unsere AIDS-Patienten wesentlich besser behandeln, wenn wir diese Resistenzen nicht provoziert hätten durch den schlechten Gebrauch dieses und zu häufigen Gebrauch dieses Penicillins. Da muss unbedingt Abhilfe geschaffen werden.
Und wie könnte diese Abhilfe aussehen?
Diese Abhilfe müsste so aussehen, dass viel schärfer darüber gewacht wird, dass das Verbot des Einsatzes von Antibiotika etwa in der Tierproduktion, das ja schon seit 2006, 2007 vorliegt, auch wirklich eingehalten wird. Offensichtlich versteht es die Pharmaindustrie über Tierärzte, über Veterinärärzte, aber auch über die Fleischerzeuger immer noch diese Stoffe an die Fleischproduktion heranzubringen. Das ist lukrativ, das ist die Macht des Geldes, die dahinter steckt, und da müssen einfach schärfere Kontrollen her.
Und inwiefern müssen neue Penicillinsorten entwickelt werden, nicht Penicillin-Antibiotika?
Wir müssen, das ist sozusagen die Folge dieser Resistenzentwicklung, immer neue Sorten entwickeln, einfach um die klugen Erreger auszutricksen. Das heißt, die haben sich sozusagen auf ein Antibiotikum eingeschossen, haben Resistenzen dagegen entwickelt, und das zwingt uns im Grunde genommen, neue Präparate zu entwickeln, die sie noch nicht kennen. Das heißt, wir haben im Grunde uns selbst diese Hürde aufgebaut durch den unbesonnenen Gebrauch dieser Antibiotika und sind jetzt in die zwanghafte Lage gekommen, immer neue Antibiotika für Krankheiten herzustellen, die wir eigentlich kennen. Resistente Keime sind ein Riesenproblem geworden in der hospitalisierten Medizin und vor allen Dingen auch bei der Behandlung von Patienten mit Immunschwächekrankheiten, also vor allen Dingen bei der Behandlung von AIDS-Patienten, von AIDS-HIV-Patienten.
Und wo könnten diese Antibiotika in Zukunft herkommen? Ist das was nur im Labor geboren wird, oder haben wir da Mutter Natur noch nicht genügend durchsucht?
Nein, es werden immer neue Antibiotika einmal in der Natur selbst gefunden, das ist der eine Weg, und dann versucht man sie natürlich, wenn man sie in der Großproduktion herstellen möchte, versucht man sie natürlich dann auch zu synthetisieren. Das heißt, der Weg der Produktion ist mittlerweile schon sehr stark auf den Prozess der Synthetisierung eingegangen, aber es kommt immer wieder zu neuen Biostoffen, die in der Natur gefunden werden, die aus dem Bereich stammen, etwa bei Pilzen oder bei Bakterien zum Beispiel, die man dann zunächst mal versucht rein darzustellen, um sie probeweise einzusetzen und sie dann zu entschlüsseln, genetisch und molekularbiologisch, um sie unter Umständen synthetisieren zu können. Also ein Prozess, der angefangen hat in den 40er Jahren mit der ersten Behandlung durch Penicillin und dessen Ende überhaupt nicht absehbar ist.
Der Medizinhistoriker Professor Wolfgang Uwe Eckert von der Universität Heidelberg über die Geschichte der Antibiotika.